Fallout 3 und Half-Life 2 ist auch dabei. Und du denkst, das ist so dumm, das geht nicht mehr. Da kommt doch schon die nächste Folge, aber bitte sehr. Anschluss 2 gegen Halo Reach. Manche Duelle sind echt ne Bitch. Und beim nächsten Sportvergleich bin ich echt raus. Wem mach ich denn da was vor? Ahaha.
Ich hör Last Game Standing, den Podcast. Der Schiffer und der Alpi wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig, aber ich hör trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah. Alf und Schäfer, yeah, yeah, yeah. Alf und Schäfer.
Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing, zur 8. Staffel, in der wir der oder die besten NPC der Computerspielgeschichte suchen. Wir befinden uns im allerersten Viertelfinale und in diesem Viertelfinale treffen aufeinander Frieda und Murray. So ist das doch, oder, Christian?
Ja, so ist das. Genau so ist das, ja. Ja.
Genau.
Wie soll es auch anders sein? Also der sprechende Schädel aus Monkey Island 3 trifft auf Frieda, einen NPC aus Skyrim, die Christian einfach so mal so gewählt hat, um stellvertretend für alle NPCs, die hinter irgendeinem Tresen, Verkaufstresen, Bauchladen stehen müssen, in irgendwelchen Skyrims.
Genau, und ich habe ja damals einfach irgendjemanden aus Skyrim genommen und es wurde am Ende Frieda. Ich habe mich mittlerweile ein bisschen mehr über Frieda informiert. Frieda kommt ja bekanntermaßen, das wussten wir vorher schon, aus Dämmerstern. Es gibt aber sogar in diesem Dämmerstern eine Quest mit ihr. Erinnerst du dich welche? Vermutlich nicht, ne?
Natürlich nicht.
Also, die Quest war, finde den Ring der reinen Mixtur für Frieda. Frieda ist nämlich eine Witwe und dieser Ring hat ihrem verstorbenen Mann gehört. Und dann macht man sich auf, um ihr diesen Ring wieder zu beschaffen. Und wenn man den bekommt, dann darf man sich in dem schönen Dämmerstern ein Grundstück kaufen. Das ist eigentlich mehr oder weniger alles, was es über Frieda zu sagen gibt. Es gibt allerdings, und das fand ich sehr, sehr unerfreulich.
Wow. Okay, die Folge ist an dieser Stelle vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören, unterstützt uns auf Patreon und so weiter und so fort. Das war's. Mehr gibt es nämlich nicht über Frieda zu sagen.
Mehr gibt es über Frieda nicht zu sagen. Ein ganz hervorragender NPC. Was ich ein bisschen verstörend fand, war, ich habe natürlich Frieda gegoogelt und sie hat auch einen Wiki-Eintrag auf der Seite Fandom, wo wir ja auch unser Wiki haben, unser LGS-Wiki. Und da gibt es dann halt so einen Artikel zu Frieda und dass sie Besitzerin des Alchemiegeschäfts Mörsel und Stößel ist. Bester Name eines Einzelhandelsgeschäftes aller Zeiten, lieber Christian, nur by the way. Und da steht, dass sie ihr Geschäft alleine führt, weil ihr Mann schon verstorben ist. Und ich muss ja auch sagen, ich habe mich im Nachhinein sehr gefreut, dass ich gleich so eine herzzerreißende Geschichte hier, jemanden gewählt hat, der gleich so eine herzzerreißende Hintergrundgeschichte hat. Ja, und dann steht das da halt dort und so. Und dann gibt es dazu zwei Kommentare. Und den einen lese ich dir jetzt mal vor. Da schreibt Björn Gar: So wie die aussieht, wäre ich auch gestorben, wenn ich ihr Mann wäre. Und dann antwortet einer: Du musst das so sehen. Für Halloween braucht sie kein Kostüm. Wenn es kein Halloween gibt, gibt es aber noch eine andere Lösung. Und diese Lösung kann man fast immer anwenden. Spring von der nächsten Brücke. Das hilft bei jedem Problem. Und ich muss sagen, seitdem ich das gelesen habe, habe ich mich dazu entschlossen, Frieda mit all meinen Klauen und mit allem, was ich aufzubieten habe, hier zu verteidigen. Ich finde das eine absolute Unverschämtheit und das sind Kommentare so aus dem Jahr 2012 und ich finde es unfassbar, dass man einen NPC mit Morddrohungen und Beleidigungen überzieht. Eine Person, die das geschrieben hat, zu der finden sich sehr, sehr viele Informationen dann, wenn man wenn man dann quasi so den Wiki-Eintrag auf den Autoreneintrag. Und ich habe mir kurz überlegt, ob ich diese Person hier live im Podcast doxen muss, habe dann aber gesehen, dass sie zum Zeitpunkt dieser Äußerungen erst 13 Jahre alt war, deswegen lasse ich es. Aber Frieda, eine alte, würdevolle Frau, die uns in Dämmerstern versorgt hat mit wichtigen alchemistischen Gebrauchs- und Konsumgütern und die deswegen auch stellvertretend steht für unglaublich viele Einzelhändler, denen wir in Computerspielen begegnet sind, ohne ihnen angemessen Respekt zu zollen und die oft sogar, würde ich sagen, unsichtbar für uns sind und damit ja auch in gewisser Weise eine Allegorie auf die moderne Gesellschaft, wo ja so viele Menschen unsichtbar für uns sind, gerade wenn sie in prekarisierten Lebenssituationen sich befinden. Christian, kennst du?
Glaubst du nicht, dass du hier...
Natürlich glaube ich das.
Ja.
Genau. Kannst du dich an irgendeinen Händler oder eine Händlerin in Skyrim erinnern? Außer diese eine Rüstungsschmiedin, zu der man die ganze Zeit zurückläuft, weil man irgendwas verkaufen muss?
Also ich kann mich generell an sehr, sehr wenig aus Skyrim erinnern. Ich glaube, ich habe das in der Skyrim-Folge schon mal gesagt. Ich habe so ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu Skyrim. Also mit Skyrim hatte ich eine der intensivsten Videospielerfahrungen meines Lebens. Nämlich, als es damals rauskam, am 11.11.2011. Für die PS3 habe ich das eingelegt und habe mir, mein Mitbewohner ist damals weggefahren übers Wochenende. Es war ein Freitag, als ich das Spiel gekauft habe. Und der hatte so einen richtig bequemen Sessel in seinem Zimmer. Da habe ich mir diesen bequemen Sessel rübergeschoben in mein Zimmer und habe diesen Sessel gefläzt und habe das ganze Wochenende Skyrim gespielt, bis mein Spielstand dann irgendwann so langsam wurde, weil es gab ja damals diesen Bug auf der PS3. Also ich habe Skyrim nur bis zu einem gewissen Punkt irgendwie gespielt und dann habe ich das Interesse verloren nach diesem sehr, sehr intensiven Wochenende. Deswegen kann ich mich an, das ist auch schon 10 Jahre her fast, nicht mehr an Frieda oder Fridolin oder Tamara oder Katja, Karin, irgendjemand erinnern, der irgendwo in Dämmerstern, ich weiß nicht mal, wo Dämmerstern ist.
Dämmerstern ist meiner Erinnerung nach die zweitverschneiteste Stadt in Skyrim.
Wow, also es gab das ist doch, eine sehr, sehr wichtige geografische Information.
Ja, ich kann es nicht genauer eingrenzen, aber ich finde, der Grad an Verschneitheit ist in einem Spiel von Skyrim durchaus ein Unterscheidungsmerkmal für urbanitäre Agglomerationen.
Ist Dämmerstern nicht diese Stadt, die in den Fels reingebaut ist, so ein bisschen?
Nee, das glaube ich, die am Hafen. Also Dämmerstern ist die am Hafen. Okay. So, und ich glaube, die ist auch am Fels. Und es gibt aber eine, die ist so richtig krass verschneit. Da weiß ich nicht mehr, wie sie heißt. Und Dämmerstern ist schon auch ganz schön verschneit, aber eben nicht so verschneit wie die Stadt, an deren Namen ich mich nicht erinnern kann, die aber sehr, sehr verschneit ist. Insofern.
Also ich erinnere mich, ja genau, ja. Um die Frage zu beantworten, ich erinnere mich an keinen einzigen NPC aus Skyrim, auch nicht an Frieda und auch gar keinen Händler oder Händlerin. Ich weiß nur, dass es da diesen komischen König gab und der hat irgendwie so einen fiesen Berater, der nicht glaubt, dass ich ein Drachengeborener bin und dann mache ich einmal diesen Schrei und er rastet voll aus. Also mehr weiß ich auch nicht mehr.
Das weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr. Also ich weiß nur noch, also ich kann mich bei Skyrim eher so an Szenen erinnern und daran, dass ich halt reihenweise Drachen vom Himmel geholt habe. Ich finde das auch schön, dass mit dieser Frieda dann natürlich auch gleich eine Fetch-Quest in Verbindung gebracht wird, nämlich man muss ihr wieder irgendeinen Ring zurückbringen, was ja auch sehr typisch ist für Skyrim und dass jeder so eine Quest hat. Aber kannst du dich denn an irgendwelche Händler erinnern? Also ich meine jetzt mal auch außerhalb von Skyrim, in irgendwelchen Rollenspielen?
Doch, ich kenne einen. Doch, ich kann mich an einen erinnern. Ich habe es lange gebraucht und irgendwie nachgedacht. Ich kann mich an einen erinnern, und zwar in Zelda Ocarina of Time, wenn du im Kokiri-Wald bist und dort dir dein Schild kaufen musst. An den Typ kann ich mich noch genau erinnern. Dieses kleine, feiste Arschloch-Elfenwesen, das mir dieses scheiß Schild nicht verkaufen wollte.
Aber nicht namentlich, oder?
Nein, natürlich nicht.
Also ich kann mich auch nicht, also ich meine, wir haben doch beide, jetzt auch wenn wir unterschiedlich zu dem Spiel stehen, Cyberpunk gespielt, wo man ja auch immer wieder mal bei irgendwelchen Händlern abhängt, um sich Munition zu kaufen oder irgendwas aufzurüsten. Und ich kann mich an keinen einzigen Namen von irgendeinem dieser Händler.
Naja, aber wenn der Ripper Doc ein Händler wäre, als Händler durchgehen würde, dann wäre das schon. Der war schon interessant.
Ja, aber ist Ripper Doc nicht eine Bezeichnung für Ripper Docs? Also für diese Leute, die einen da aufrüsten?
Ja, ja, klar. Aber Victor, der Ripper Doc, ist schon...
Ach so, klar, Wick meinst du. Okay.
Genau, der ist schon irgendwie auch ein Händler, ne? Also der...
Naja, das stimmt. Okay, Wick. Genau. Ja, stimmt. An Wick kann man sich ja natürlich erinnern. Wie stehst du denn zu dem Konzept Alchemie-Einzelhandel?
Also, ich glaube, da ist viel Musik drin im Konzept. Wäre ich jetzt ein Start-up, würde ich sagen, ja, das ist eine sehr, sehr gute Idee in der Welt.
Pitch mal das Konzept Alchemie-Labor bei den König, bei Höhle der Löwen bitte jetzt, sofort.
Frank Thelen ist so, geile Idee, macht total Sinn. Ich warte darauf, bis du irgendwie Gold aus Silber machst oder so.
Du musst halt sagen, du machst eine Plattform auf für Alchemie.
Ich mache Alchemie als Service.
Das skaliert dann ziemlich gut.
Ja. Nee, also Alchemie ist natürlich in der Welt geil. Vor allen Dingen ist es geil, Alchemie, weil das ja auch in das Konzept von Skyrim passt, dass man irgendwie alles auseinandernehmen kann, alles irgendwie aufheben kann und man kann es dann zusammenpunchen und kriegt was Neues raus. Also von daher ist irgendwie Frieda als diejenige, die mir vielleicht die letzte Zutat verkauft, die mich dazu bringt, dass ich mir einen Heiltrank brauen kann, schon geil.
War das nicht auch Skyrim, wo man einfach mal diese Mischungen durchprobiert hat und dann einfach geguckt hat, was passiert?
Ja, genau.
Nochmal gegessen hat? Ja, ja. Ja, ich finde nämlich auch, mein erstes Ding war nämlich, dass ich gesagt habe, es gibt kaum langweiligere Geschäfte im Computerspiel Einzelhandel als Alchemie-Geschäfte. Ich hasse die normalerweise, weil ich kaufe mir zwar gerne mal irgendwie einen neuen Plattenpanzer oder sowas oder einen schönen Dolch, aber ich kaufe mir eigentlich keine Gewürze oder sowas. Vielleicht auch, weil ich finde, das Konzept des Alchemiegeschäftes sehr nah dran ist am Crafting-Konzept und das lehne ich ja ab. Andererseits ist eben bei Skyrim, ist es ja fast das einzige Spiel, an das ich mich erinnern kann, wo ich wirklich oft in das Alchemiegeschäft gelatscht bin, um mir irgendetwas zu kaufen, was ich gebraucht habe für irgendwas. Und vermutlich bin ich, ohne mich daran erinnern zu können, bei diesen Einkaufstouren auch Frieda begegnet. Ja.
Ja, jetzt ist es aber so, du versuchst mich die ganze Zeit zu überzeugen, dass Frieda ein NPC ist, an den man sich vielleicht erinnern könnte, der ein wichtiger NPC.
Nee,
eigentlich,
ich glaube genau das Gegenteil. Nein. Frieda ist also wenn man sich an Frieda erinnern könnte, wäre das ein riesiges Problem. Ich habe ja sehr absichtlich jemanden genommen, der steht für so einen Typen von NPC. Ne? Also so einen Typen von NPC, der eigentlich nur eine Funktion erfüllt. Und diese NPC-Typen, da finde ich, gibt es eigentlich zwei davon, nämlich der Questgeber und der Händler. Ja? Und Frieda ist in dem Fall natürlich jetzt so ein Stück weit beides. Und deswegen finde ich, dass er, das ist sozusagen so das Konzept des NPCs, des funktionalen NPCs, für mich tut Frieda das formvollendet in ihrer Person vereinen.
Gibt es eigentlich noch deswegen mehrere NPC-Funktionen außer Händler und Questgeber? Das war nämlich so eine Sache, die mich an
Cyberpunk... Naja, Berater, also wir haben ja, im Forum wurden ja viele Berater aufgezählt und wir werden, es wurde ja auch schon der Vorschlag gemacht, den ich säuberlich in die Liste eingetragen habe, dass wir eine Bonusfolge bester Berater machen. Also Berater ist eine Funktion und also oft ja auch dann in Kombination mit im Tutorial, ne? Und dann gibt es natürlich die Funktionen, die die Handlung vorantreiben, wie, weiß nicht, Panam in Cyberpunk oder sowas. Ja.
Aber Panam ist auch ein Questgeber, eine Questgeberin eigentlich. Ich dachte jetzt eher ja, an sowas wie die Wachen aus Skyrim, die ja den Spruch geprägt haben, I once was an adventurer like you, but then I got an arrow to the knee. Also das legendäre Meme von 2011, das ist ja niemand. So, die sagen ja nur, wo irgendwie die nächsten Händler sind und sowas.
Ja, wenn überhaupt.
Ja, also es ist aber auch schon ein bisschen geil irgendwie, diese NPC-Varianz von die Skyrim hat, weil du kannst eigentlich jede Figur, also so gut wie jede Figur ansprechen. Die sagen dann nur Quatsch, aber du kannst sie mit ihnen reden.
Also wenn es um Wachleute geht, eines meiner ersten wirklich, wie soll ich sagen, erhabenen Momente in einem Computerspiel hatte ich in Ultima 7, als ich die dortige Bank ausgeraubt habe. Das war wirklich ganz großartig. Du musstest halt gucken, wo die Wachen gerade sind, und dann konntest du hin und dann hat das so wirklich funktioniert, dass du da die Bank ausgeraubt hast, wenn du irgendwie die Bankangestellte umgebracht und dir den Schlüssel geholt hast. Und ich finde irgendwie so Wachen sind vielleicht dann auch genau sowas, sind vielleicht dann eher als NPC eben Hinweisgeber, wo irgendwie der Palast ist oder eben auch vielleicht Hindernisse. Ne? Also damit er auch schon in einer sehr passiven Rolle, aber eigentlich noch passiver eigentlich als der gemeine Händler oder Händlerin.
Ja also, aber was sind jetzt dein Argument, warum Frieda diese Folge gewinnen sollte, ist nochmal was genau? Das habe ich noch nicht genau verstanden.
Das werde ich mir natürlich eigentlich fürs Plädoyer aufheben.
Du weißt es natürlich selbst nicht.
Na doch, also meine Überlegung ist halt, wir brauchen für diese ganzen unsichtbaren Händlerinnen und Händler, denen wir, oder von mir aus auch Questgeberinnen und Questgeber, denen wir in all unseren Jahren begegnet sind dort draußen, um quasi dieses Kollektiv an NPCs wiederzuspiegeln, brauchen wir sozusagen jemanden, der das in sich vereint und quasi als Symbol dafür steht. Und wenn man quasi seine Stimme abgeben möchte für die ganzen Millionen von NPCs da draußen, die einem mal ein schönes Schwert verkauft haben oder einem die alles entscheidende Zutat zum alles entscheidenden Heiltrank, dann muss man eben Frieda wählen. Ich kann ja nicht 1 Million NPCs oder Händler oder Händlerinnen und Questgeberinnen und Questgeber nominieren, sondern ich brauche ja eine Art Platzhalter. Ja? Mhm. Und das ist halt Frieda. Und Frieda
ist quasi. Ich finde das alles viel zu sozialistisch, was du hier machst. Also, ich habe neulich, ich habe hier vor ein paar Tagen, aus welchem Grund auch immer, ich weiß es nicht genau, habe ich The Fountainhead gesehen von Ayn Rand. Kennst du das? Da geht es um so einen genialischen Architekten, der sich gegen alle durchsetzt, indem er so ein genialer Einzelmacker ist und so. Es geht nur darum, um das Individuum. Und dann wollen immer so Typen, weil es ist natürlich Hardcore-Propaganda für irgendwelche, die individualistische Philosophie von Ayn Rand. Und dann wollen immer so irgendwelche Typen ihm da reinreden, dass er so was machen soll für das Greater Good und für die Gemeinschaft und so. Und er so, nein, ich bin selfish, weil selfish sein ist gut. Und genauso ist es heute auch in dieser Folge. Du willst ja einfach hier so hinterrücks den Kommunismus einführen und hier so das Grabmal des unbekannten Soldaten hier mit Frieda etablieren. Während ich sage, nein, ich will eine Figur hier küren, an die man sich ja wirklich erinnert, einen echten NPC und keinen Rando. Und darum, und das ist nämlich Murray, um den es jetzt, um den es bei mir geht, nämlich den sprechenden Schädel aus Monkey Island. So.
Aus Monkey Island 3. Weil es gab aus ja
Monkey
auch
Island einen, 3.
Genau, genau, weil es gab ja bekanntermaßen auch in Monkey Island 1 einen Schädel. Ich weiß aber nicht, ob der gesprochen hat. Hat der gesprochen?
Keine Ahnung. Monkey Island 1 hatte ja auch am Anfang gar keine Sprachausgabe in der ersten Version. Da kann er noch vielleicht gar nicht gesprochen haben. Also so wirklich gesprochen.
Naja, doch gesprochen, aber halt ohne Sprachausgabe.
Ja, mit Text natürlich. Halt. Ja, aber Murray als NPC ist nicht nur mir hängen geblieben, habe ich jetzt bei der Recherche rausgefunden. Weil Murray ist so... Der ist so ein Stereotyp von einem NPC, den es halt nicht so oft gibt. Es ist jemand, der an verschiedenen Stellen des Spiels immer mal wieder auftaucht. Also am Anfang ist er halt, also Murray ist ein Untergebener von LeChuck, also unserem Antagonisten. Und wir treffen ihn, als er im Wasser hängt. Und können dann mit ihm sprechen. Und dann an verschiedenen Stellen des Spiels, sowohl im ersten Akt, also im zweiten, also auch im Finale, taucht er immer mal wieder auf und kommentiert so das Spielgeschehen auf eine sehr, sehr lustige, humorvolle, das ist eine Doppelung, aber egal, lustige Art. Und er ist einfach ein sehr, sehr zynischer Bastard. Und es macht total Lust, einfach mit Murray nur zu sprechen und ihn einfach das Geschehen kommentieren zu lassen. So, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum man sich an ihn gerne erinnert.
Ich habe ja, ich habe ja eh das Problem in dieser Staffel, dass ich keine deiner drei Nominierten so richtig kenne und auch Murray kenne ich
eigentlich
nicht.
Auch nicht den Esel?
Weil ich den Esel, aber das Spiel war ja nicht so geil. Also fand ich jetzt. Also Dungeon Siege fand ich schon irgendwie sehr repetitiv und langweilig. Der Esel war aber eine coole Idee, das stimmt schon. Aber ich finde Murray, also ich habe Monkey Island 3 nämlich nicht gespielt. Oder nur sehr, sehr kurz. Und das ist wirklich erstaunlich, weil, weil Monkey Island ist ja mein Spiel. Also das ist ja, Monkey Island 1 ist das Spiel, würde ich sagen, was mich am meisten begeistert hat. Also als du diese Folge gemacht hast mit Alien Kartoffel über Zelda, genau das hätte ich, oder was ganz Ähnliches hätte ich über Monkey Island erzählt. Also Monkey Island ist einfach das Spiel, womit ich quasi, also was ich so als mein Computerspiel-Erweckungserlebnis bezeichnen würde. Und dann kam irgendwann Monkey Island 3, aber Monkey Island 3 fiel dann schon, das war ja schon dieses Spätwerk von LucasArts, fiel dann schon in die Zeit, wo ich das Interesse an Adventure so langsam verloren hatte und aber allerdings gleichzeitig schon meine Aversion gegen Sprachausgabe aufgebaut hatte. Und deswegen habe ich das nie gespielt. Ich habe das irgendwie eine Stunde gespielt oder so, fand das ganz nett und dann war ich leider raus und deswegen konnte ich auch nie Murray kennenlernen. Das ist die traurige Geschichte. Glaubst du, das Spiel ist so gut gealtert, dass ich das nochmal probieren könnte?
Also ich habe jetzt die letzte Minute nichts gesagt, weil ich immer noch geschockt bin, dass du das nicht gespielt hast. Das ist natürlich fantastisch gealtert. Also das macht gar keinen Unterschied, ob man das irgendwie 1997 spielt oder 2021. Also es ist wirklich, wirklich gut gealtert. Das kann man toll spielen. Und das, ich würde dir empfehlen, dass du dir am Wochenende auf GOG sofort Monkey Island 3 reinfährst, weil es ist wirklich, wirklich gut. Es ist wirklich, wirklich, wirklich gut. So,
das steht ja auch, das würde ich auch überhaupt nicht bezweifeln. Ich glaube, wenn man so die Monkey Island, wie heißt das, Quadrologie oder Tetralogie oder wie heißt denn das bei
Tetralogie,
wenn es vier sind? Ja, genau. Wenn man das auf jeden Fall sich anschaut, dann fällt ja der vierte Teil ab. Der zweite ist super, hat aber ein total komisches Ende. Der Einser war halt der das alles eröffnet hat, und der Dreier gilt ja so unter Fans als der wirklich möglicherweise wirklich als das beste Spiel der Serie. Insofern, vielleicht komme ich dem nach, vielleicht warte ich aber auch darauf, dass es halt eine Remaster-Version gibt, weißt du, wie bei Day of the Tentacle oder whatever. Ne, die ja jetzt immer wieder rausgekommen sind.
Mal ja, das Ding ist, das muss gar nicht remastered werden, glaube ich. Also das sieht heute, also dadurch, dass das eben diesen Comic-Style hat, den dann auch die späteren Remaster von 1 und 2 haben, muss das gar nicht wirklich großartig nochmal angefasst werden. Was es halt gibt, ist ein D-Make, also dass es so aussieht wie die ersten beiden. Das gibt es inzwischen von Fans.
Ah,
aber,
okay.
Aber ansonsten ist es, glaube ich, es kann halt mit der Auflösung irgendwie Probleme geben, dass es vielleicht auf modernen HD-Bildschirmen nicht so geil aussieht. Aber ansonsten auch jetzt an,
sieht an Leute, sehr geil die diese aus. Also ich habe es jetzt hier offen, es sieht wirklich sehr geil aus. Das kann ja, man, das, also das stimmt schon, da muss man nichts remastern, das sieht einfach krass geil aus.
Okay. Also, ja. Fahr dir das rein, spiel das, und für alle, die jetzt immer noch nicht wissen, wer genau Murray ist, also Murray, ich will mal ein Zitat vorlesen von Murray. Es liegt mir so auf Englisch vor, ich versuch's mal parallel auf Deutsch zu übersetzen, ich brauche da wahrscheinlich ein bisschen länger. Also, Murray sagt, ich bin ein unbesiegbarer dämonischer Schädel. Ich bin eine kraftvolle dämonische Kraft.
Kann ich dich Platte nennen?
Du darfst mich Murray nennen. Ich bin eine einflussreiche dämonische Macht. Ich bin der Vorbote deines Untergangs. Und die Mächte der Dunkelheit werden mir applaudieren, wenn ich durch die Tore der Hölle schreite und deinen aufgespießten Kopf bei mir habe.
Und dann sagt Guybrush nur so, du schreitest durch die Tore der Hölle? Und Murray dann nur so, okay, ich rolle.
Dann eben rolle, durch die Tore der Hölle rolle. Musst du einem denn an allem den Spaß vermiesen?
Du bist so furchteinflößend wie ein Türstopper.
Ist es ein richtig böse aussehender Türstopper?
Und das ist so cool. Das ist so eine witzige Figur, das ist so eine gute Idee. Das ist die Stelle, wo ich mein Ass im Ärmel rausholen muss, lieber Christian. Nämlich eine Sache, die ich vor dieser Recherche auch nicht wusste. Wusstest du, lieber Christian, dass es einen Film geben sollte über Monkey Island?
Nee.
Ein Monkey Island Film, der von Steven Spielberg gemacht werden sollte.
Ja.
Das Projekt war relativ weit in Arbeit und sollte auf dem dritten Spiel basieren tatsächlich. War in den Nullerjahren geplant, wurde dann irgendwann verworfen auf der Version vom zweiten Spiel, vom zweiten Spiel der Remastered-Version waren auf der zweiten CD so ganz viele Infos zu diesem geplanten Film, den sie jetzt verworfen haben, drauf, als eingestelltes Projekt praktisch. Aber Steven Spielberg hat diesen Film geplant. Und weißt du, wer eine tragende Rolle gespielt hätte? Fucking Stan. Murray. Murray wäre nämlich der Sidekick geworden, auch in dem Film von Guybrush, nämlich weil Murray natürlich so ein starker Charakter ist, dass man dem einfach noch mehr Screentime geben wollte, weil er eben so gut funktioniert und so perfekt in dieses Universum reinpasst, wo alles irgendwie schief und krumm ist. Ja.
Also, Ich wundere mich ja wirklich, dass Monkey Island nie verfilmt worden ist, weil sich das so gut eignen würde eigentlich. Und ich glaube auch, die Chancen gut stehen würden, dass es eine nicht beschissene Computerspielverfilmung wird und dazu noch ein großer kommerzieller Erfolg. Ja, schönes Ass im Ärmel, lieber Christian, großartig. wenn ich einen Film mache, mache ich halt eher so einen Problemfilm, weißt du, so so ein Problemfilm-Doku, wo man dann Frieda...
Loach.
Ja, so, wie hieß die, die Österreicherin? Weiß ich nicht mehr. Na, egal. Ja, genau, dann halt von mir aus Ken Loach-mäßig, wo man Frieda in ihrem Alltag begleitet und so weiter. Und findest du den Witz, hey, ich schreite nicht, sondern ich rolle? Ich musste eigentlich fast mehr darüber lachen, wie lustig du den Witz findest, als über den Witz, muss ich sagen.
Ja, Christian, das Timing und die Darstellungsweise von Murray nicht im Ohr. Du hast ja nur mich. Spiel das jetzt mal.
Es ist ja auch so, dass der Humor damals ja auch einfach ein anderer war. Oder beziehungsweise, also es gibt ja viele Leute, die sagen, der Humor von Monkey Island sei nicht so gut gealtert, aber ich finde den eigentlich immer noch, also ich finde das eigentlich immer noch ziemlich lustig.
Das ist halt so Cartoon-Humor einfach. Genau. Ne? Also,
Genau. Ja. Christian, fällt uns denn noch irgendetwas ein zu Frieda oder Mary?
Also ich will ja diese Abstimmung eher zu einer generellen Abstimmung machen. Ich will, dass das Forum dich erstmal dafür bestraft, dass du das Spiel nicht gespielt hast, weil Monkey Island 3 sollte man wirklich gespielt haben. Also ohne Scheiße jetzt. Das hat sogar jemand wie ich gespielt. Und zweitens finde ich, das ist ein ehrenwerter Versuch, hier das Grab des unbekannten Händlers aufzumachen. Aber nee, wir brauchen hier echte NPCs, Leute, die eine echte Story haben. Und das ist einfach Murray. Weil es ist eine Figur.
Genau, das werde ich mir rausschneiden für die Folge, wenn du den Esel verteidigst.
Ja, ich werde dann Leute versuchen zu beweisen, welche integrale Rolle dieser Esel einfach spielt. Nämlich eine integralere Rolle als irgendein random NPC in random Dämmerstern, wo ich übrigens jetzt nebenbei geschaut habe. Das ist noch nicht mal eine geile Stadt. Also Dämmerstern ist ja noch nicht mal geil. Dämmerstern ist halt irgend so ein Kaff, verschneites Kaff.
Muss doch nicht geil sein.
Wenn die wenigstens einen geilen Laden hätte, aber nein.
Ja, was denn? Es ist... Dämmerstern hat einen Hafen. Das ist schon mal sehr geil. Sorry. Und warum muss die Stadt geil sein? Wir reden hier über NPCs und nicht über Geilheit von Städten. Und außerdem ist der Laden geil.
Ja, aber wenn du sagst, du nominierst hier einen NPC, eine Händlerin, die dann muss man auch die Stadt mitnehmen. So, egal.
Ach.
Spielt keine Rolle.
Naja.
Ja. Ich würde sagen, wir schreiten mal zu den Plädoyers. Ich fange mal an. Liebe LGS-Gemeinschaft, lange hat es kein Plädoyer mehr von mir gegeben. Noch lange kein Plädoyer, in dem ich so sicher war, dass ich einfach das überzeugendere Argument habe. Christian will hier eine Händlerin zum NPC hochstilisieren, aber wir wissen doch alle, dass Murray, der sprechende Kopf, ein deutlich, deutlich besserer NPC ist. Jemand, an dem sich dann die Macher von Planescape Torment ein Beispiel genommen haben und dann Mort, den sprechenden Nicht-NPC, weil man den kann man ja spielen, wäre ja kein NPC, wenn man ihn nicht spielen könnte, Mort genommen haben und dort das Konzept noch weiter verfeinert haben. Also wir haben es hier praktisch mit der Ursuppe des sprechenden Kopfes zu tun in der Videospielgeschichte. Und ich finde, dafür kann man schon mal eine Stimme geben. Wählt Mary.
Also ich muss jetzt wirklich mal gucken, ob der Kopf in Monkey Island 1 sprechen konnte. Kannst du dich dann nicht dran erinnern? Nee. War das nicht dieser Kompass? Weißt du, mit dem man so durch die Höhle und dann hat der gesagt links oder rechts? Naja, egal. Wurscht. Ich komme zu meinem Plädoyer, das da lautet. Liebe LGS-Community, habt ihr euch schon mal gefragt, wer den ganzen Laden am Laufen hält? Es sind die kleinen, selbstausbeuterischen Ich-AGs. Menschen mit diskontinuierlichen Erwerbsbiografien, die unter prekärsten Umständen im Schweiß ihres Angesichts euch Schwerter, Heiltränke und plus zwei Rüstungsarmschienen verkaufen und die fucking Wirtschaft mit dem Bereitstellen eines reichhaltigen Angebots an Konsum- und Gebrauchsgegenständen am Laufen halten. Ohne NPCs wie Frieda wäre die Ökonomie in den allermeisten Spielen längst in einer Spirale der Stagflation gefangen. Niemand hätte etwas zu beißen, niemand könnte seine Bedürfnisse befriedigen, das Pareto-Optimum wäre dauerhaft unoptimal und außerdem würden Monster, Drachen und Wölfe alles zerficken. Es sind Menschen wie Frieda, die das alles verhindern, die tagtäglich dafür sorgen, dass wir eine Zukunft haben, weil sie selbst auf ihre Zukunft verzichten. Wählt Frieda. So sieht das nämlich aus, Christian. Du und deine Geringschätzung des Normalen. Ja, des Alltäglichen, das aber viel wichtiger ist als ein sprechender Kopf.
Nee, weil der sprechende Kopf, der hat ja auch mal einen Körper gehabt. Und ich kann dir sagen, dass der Körper von Murray, also Murray, hat ein interessanteres Leben als fucking Frieda. Frieda
ohne
ist wohlbehütet.
Händler gäbe es wahrscheinlich Murray gar.
Ja, Frieda ist wohlbehütet aufgewachsen
das
in irgendeiner Händlerdynastie.
Und macht hat den Ring verloren.
Und übernimmt Bullshit. Dann irgendwie als Angestellte, steht hier hinterm Tresen, Murray, das ist ein Machertyp, der sagt, nee, ich gehe vom Hafen von Dämmerstern weg, ich gehe auf ein Boot mit LeChuck und ich werde Pirat, das ist Murray. Murray hat sein Schicksal in die Hand genommen und hat dann irgendwie das bekommen, was ihm zusteht, nämlich der Tod, aber Murray hat wenigstens was gemacht, während Frieda nur da rumsteht und irgendwie Kräuter zusammenwürfelt. So.
Das stimmt doch überhaupt nicht.
Doch.
Das Mörser und Stößel ist ein wirklich solide geführtes Unternehmen. Und das ist nicht so. Ich meine, klar, die muss ja jeden Tag wieder...
Das ist so Arbeitnehmermentalität hier.
Ja, komm. Ja, was denn? Ich meine, Murray ist halt, klar, der erlebt halt immer Abenteuer und so. Der hat halt Abwechslung im Leben. Und Frieda muss jeden Tag um 4 Uhr in der Früh aufstehen, um hier für Herrn Alt wieder irgendwie die neuesten Kräuter am Start zu haben. Ja, aber das ist dir ja egal. Und ich möchte noch mal was sagen, weil du ja vorher gesagt hast, Kommunismus und so. Ich finde... Das, was ich ja hier mache, ist eher sowas wie, oder Frieda ist sowas wie der Leviathan. Ja? Kennst du diese Geschichte mit dem Leviathan von Platon? Kennst du das?
Komm, Leviathan also, ist nicht Platon, Leviathan ist doch Dings, Hobbes. Hobbes ist
das. Hobbes, ja genau, sorry, Hobbes, ja. Ja. Also, ja, okay. Also, Leviathan bei Hobbes, das ist ja so diese Geschichte, dass quasi die ganzen Leute geben ihre Rechte ab und geben sie dem Souverän, der dann dafür sorgt, dass der Mensch sich selbst nicht mehr ein Wolf ist. Und genauso ist es bei Frieda auch. Diese ganzen Händler, diese ganzen anonymen Händler, deren ihr ganzes Dasein wird quasi aufgesaugt von Frieda stellvertretend um in dieser Wahl. Quasi das Banner des alltäglichen, aber unverzichtbaren NPCs in die LGS-Schlacht des ersten Viertelfinales zu tragen. So sieht das aus, mein Lieber. So. Das
ist natürlich totaler Quatsch. Also ich hole jetzt mein zweites Ass aus dem Ärmel. Während Christian hier mit irgendwelchen Büchern kommt, die kein Schwein gelesen hat, kann ich nur sagen, Piraten sind cool, Piraten gewinnen Wahlen. Und deswegen wählt für den Piraten. So, ich würde sagen, die Folge ist jetzt beendet. Wir schließen das jetzt an dieser Stelle ab und verlassen uns auf die Intelligenz unserer fantastischen Community, die unter forum.lastgamestanding.de natürlich jetzt zur Abstimmung schreitet. Und wenn ihr jetzt diese Folge gehört habt und dachtet so, wow, das war ganz schön geil.
Nee.
Ja, okay.
Das denkt sich niemand da draußen.
Wow, das war ganz schön mittelmäßig. Ja, dann verhelft uns doch aus unserer Mittelmäßigkeit, indem ihr mittelmäßigen Männern mittelmäßiges Geld gebt. Nämlich 3,50 Euro. Bei Patreon könnt ihr uns unterstützen. patreon.com/lastgamestanding. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Hoffentlich an einem Donnerstag. Das kriege ich nämlich dann nächste Woche hoffentlich hin, ein bisschen früher zur Aufzeichnung zu schreiten. Sorry für die Samstagsausgabe.
Also ich glaube, man darf die Currywurst mit Pommes diesmal auch stehen lassen. die darf man diesmal auch kalt werden lassen. Ich werde das Wochenende mit Monkey Island 3 verbringen.
Ja, geil.
Ihr werdet das Wochenende verbringen, damit zu gucken, wer hat den Gürtel gewinnt, Cyberpunk oder Hades. Und ansonsten sehen wir uns dann zum zweiten Viertelfinale und bedanken uns, dass ihr uns zugehört habt. Bis dann. Ciao.
Ciao.